ARD.
MDR Kultur. Café.
Zu Gast bei Marco Wander von Wander in München in einem Büro vom Hansa Verlag, wo sein Buch erscheint, das es uns überhaupt gegeben hat, bei Hansa Tschollnai. Ich bin Carsten Tesch, schön hier zu sein.
Hallo an alle, die zuhören, und an Sie, Carsten.
Es ist ein Sonntagnachmittag hier im späten Herbst und Sie lesen hier in München morgen in der Isar-Philharmonie. Wie geht das eigentlich los? Wie fangen Sie diese Lesungen an?
Es ist ja mein erstes Buch und ich wusste eigentlich gar nichts über den Ablauf einer Lesung, der sich ja offensichtlich auch von Kultur zu Kultur unterscheidet. Ich habe mir sagen lassen, in Frankreich zum Beispiel steht das Gespräch eigentlich viel mehr im Fokus als die tatsächliche Lesung. Aber auch hier wird normalerweise auch schon vor der Lesung gesprochen und dagegen habe ich mich geweigert. Also mein Ablauf ist, ich lese, lese, lese. Ich bin ein bisschen lustig dazwischen und dann gibt es quasi im Nachhinein ein relativ knappes Gespräch eigentlich. Ja.
Und ich frage das, weil ich erlebt habe, was passieren kann, wenn Wander anfängt. Und bei einer Lesung ist es ja eine komplette andere Situation. Also Sie sagt, gibt es keine Edith Piaf, da steht kein Schlagzeug hinter Ihnen und Sie kommen dahin und es ist eine, wie anders ist das?
Es ist unvergleichlich, ja. Also es hat nichts miteinander zu tun. Aber ich genieße es sehr, auf Lesereise nicht vollkommen verschwitzt und mit Rückenschmerzen von der Bühne zu gehen, weil das wiederum erlebe ich nach einem Konzert. Also es ist eher die Light-Variante.
Ja, die Sache mit dem Rücken, das beschreiben Sie in dem Buch. Und ich reite so auf diesem Anfang rum, weil dieses, für mich ist es so ein Rätsel, so dieses Erlebnis, wenn man, also so eine Situation, Kulturarena in Jena 2023, so Mitte Juli, Sommerabend, wir fahren da hin, hören so auf der Fahrt dahin volles Programm, so Wander und weiß ich, nochmal ein paar Tränen im Fahrt sind, weil so wir sind verloren und so. Und dann haben wir aber gesagt, Moment mal vom Konzert, man steht eigentlich ewig rum und bis es dann richtig losgeht und so. Und also schlunzen wir da mal so langsam rein. Und dann war es so, dass wir gerade so noch den Weg nach vorne geschafft hatten. Und dann, Sie wissen ja, was passiert. So, dann ist es so, auf einen Schlag knallt dieses Ding los. Und wir haben gedacht irgendwie, dass Sie mit Bologna anfangen. Also mit so einem Song, also den alle kennen und der eigentlich irgendwie, wo man normalerweise sagen würde, das ist der Höhepunkt des Konzertes. Und man kriegt bei Ihnen so von einer Sekunde auf die andere 150% Wander.
Ja, wir wollen und wollten nie eine inszenierte Heiligkeit. Also wir wollten das wie Skispringen. Also es geht ums Los, es geht ums Aufbrechen. Und das passiert auch im Leben plötzlich. Irgendwann ist der Moment gekommen, wo man einfach mutig sein muss und machen muss. Sei das um eine Idee zu leben oder eine Philosophie zu leben oder eine Entscheidung zu treffen. Und wir wollten diesen Aufbau dorthin so kurz wie möglich halten.
Ja. Und wie machen Sie das selber so von Ihrer inneren Chemie so, dass es also wirklich, also tatsächlich Skispringen ist ein guter Vergleich so, dass es also sozusagen nur diesen einen oder dann unter Umständen noch einen zweiten Sprung gibt, wenn man sich qualifiziert. Ja. Also Österreicher, kennen Sie sich aus mit Skispringen. Ja. Was passiert davor?
Also so schreibe ich auch und so arbeite ich grundsätzlich immer aus einem Impuls heraus. Also ich kann mich nicht hinsetzen und entscheiden zu arbeiten, sondern es muss mich überfallen. Und zum Glück überfällt es mich nach wie vor seit 15 Jahren. Ja. Wenn das mal aussetzt, dann habe ich ein Problem. Dann ist die Grundlage meiner Arbeit eigentlich verloren. Dann weiß ich nicht, wie ich weitermache. Ja, aber noch überfällt mich ein ums andere Mal ein Song, ein Buch, was auch immer.
Ja. Und in dieser Bühnensituation ist es ja so, man sofort kriegt man das, was man von ihnen kriegt. Also so dieses Ganze, diesen Enthusiasmus, diesen Schmerz, Euphorie, Verzweiflung, irgendwie das ganze Rätsel ist da.
Ja, wir sind ja auch selber als Musiker, wir sind ja selber Fans. Und wie Sie das beschrieben haben, wir wissen, dass Menschen von sehr weit teilweise anreisen. Und also wahrscheinlich 16 Stunden irgendwie unterwegs sind oder irgendetwas tun für diese 2 Stunden Konzert. Und das ehren wir, das verstehen wir. Allein deswegen wollen wir den Menschen sofort auf den Punkt geben, warum sie gekommen sind. Und was Menschen bei unseren Konzerten erwarten, ist in eine gewisse Ekstase und Hemmungslosigkeit überführt zu werden. Und das ist unser Job. Und,
ja. Dass sich einer verbrennt auf der Bühne, so dieses Gefühl, so das ist es eigentlich.
Ja.
So, und auf der anderen Seite, Sie haben es gesagt, Sie machen das so lange und Sie brauchen immer wieder diesen Punkt. Andererseits, vermutlich müssen Sie auch irgendwas daran professionalisieren oder dosieren oder so. Das kann man kann sich doch nicht 150 Tage im Jahr irgendwie das Herz rausreißen.
Hemingway hat das schön beschrieben, er hat über seinen Arbeiten geschrieben, Kreativität ist wie ein Brunnen und er muss sich aber immer wieder mit Grundwasser füllen. Das heißt, er hat immer aufgehört, wenn noch ein bisschen Wasser übrig war. Das wurde mir ein Leitsatz. So kann ich ganz gut arbeiten. Ja. Also nie überstrapazieren. Ist ja auch wie ein Muskel,
ja.
Kreativität. Er darf nicht reißen, weil dann heilt er nie wieder.
Das klang jetzt so ein bisschen so, als würde... Naja, Sie haben Hemingway zitiert. Insofern, es war jetzt nicht so, dass ein weiser Mann da sitzt und sagt, der Brunnen muss immer wieder gefüllt werden. So, das ist.
Also ich habe einen weisen Mann zitiert.
Genau. Ja,
oder ja. Der sich sehr gut als weisen Mann inszenieren konnte.
Ja. Das bringt mich auf einen anderen weisen Mann in Ihrem Leben. In Ihrem Buch gibt es eine Stelle, wo Sie in Köln zusammen mit Kraftklub spielen, in Palladium. Und wo Sie mit Felix Kummer von Kraftklub darüber reden, wie man so ein Konzert mit 1000 Leuten beginnt. Und da gibt es ein paar Sachen, die professionell zu beachten sind. Und der Felix Kummer ist ganz wenig jünger als Sie. Und er ist aber ja. Zu dem Zeitpunkt sind die ja schon an einem anderen Punkt in ihrer Karriere.
Ja.
Und der ist irgendwie in dem Moment so wie der Alte, der dem Rookie was erzählt oder erklärt.
Also ich war begeistert und auch erschrocken. Wie Sie es beschrieben haben, ich stand da mit einem Mann, der eigentlich jünger war als ich, aber der so genau wusste, was er da tut. Das hat mich umgehauen. Und ich habe das aufgesogen und ihm lauter Fragen gestellt und er hat sehr viel erzählt. Ja, und er hat mir einfach eine wichtige Wahrheit über das Bühnenleben vermittelt. Da oben hat Eitelkeit nichts zu suchen. Also wenn ich auf Energie oder Zuspruch aus dem Publikum warte, dann wird nichts passieren, sondern ich liefere das umgekehrt dem Publikum.
Das ist ja etwas, was ein völlig überraschender Satz, da oben hat Eitelkeit nichts zu suchen.
Ja.
Ist Eitelkeit nicht Klischee, ein wesentlicher Antrieb, sich dahin zu stellen auch?
Also ich habe das nie so wahrgenommen, dass der Applaus eines Publikums mir gilt, sondern ich hatte immer den Eindruck oder das so für mich interpretiert, um mich zu schützen vor Eitelkeit, dass Menschen dem Moment applaudieren, dem Triumph über das Nicht-Passieren, dass überhaupt etwas passiert, sehe ich schon als Akt der Rebellion.
Den Triumph darüber, dass?
Das, also den Triumph über das Nichts.
Ja. Ja,
ohne Konzert passiert nichts.
Und da haben Sie gesessen in Köln, weil ich dieses Bild so schön finde, und Kraftklub sind mit ihren Nightlinern da gewesen, 2 Nightliner, und Sie sind mit Ihrem Wandervan gekommen und da gab es so diese Stelle, dass Sie davor saßen und dachten, ja, oh, das wär's, wenn wir mal mit einem Nightliner unterwegs sein könnten.
Ja, die waren uns an dem Punkt um Lichtjahre voraus.
Und dann wird der Traum wahr und dann wird der Alltag und dann?
Ja. Und dann ist eine gute Frage. Dann verändert sich das ganze Leben. Ja, also es gibt für mich ein klares Davor und Danach. Also vor dieser Karriere war ein ganz anderes Leben als jetzt. Ja. Wobei die große Welle auch schon wieder vorbei ist. Also man hat nur einmal den Durchbruch. Und das ist die allerverrückteste Zeit. Das ist auch die gefährlichste Zeit. Es gibt MusikerInnen, die sterben in der Zeit, genau in dieser Zeit. Und wenn man das überlebt und nicht vergessen wird oder floppt, dann kann man ein neues Gebiet erschließen. Und das ist die Marathon-Karriere. Und die ziehe ich dem Sprint vor, weil wir sind 3 Jahre gesprintet und es hat mir die Lunge zerrissen. Also das war auch sehr viel. Aber sowas passiert nur einmal. Ja, das bedauert man und gleichzeitig ist man sehr froh, dass das nie wieder kommt.
Und so achten Sie darauf, dass der Brunnen immer wieder Wasser bekommt. Ja. Und ich, so in dem, was ich mir vorgestellt habe für unser Gespräch, sind wir aber da überhaupt noch nicht, sondern ich bin eigentlich immer noch so ein bisschen bei weiteren Anfängen, nämlich bei dem Anfang, wie es mit Ihnen losging, also so das Wien, aus dem Sie kommen, das beschreiben Sie als unglaublich langweilig, so Nullerjahre 2010, also hat überhaupt nichts mit meinem Bild von Wien zu tun gehabt, so Ihr Wien ist total öde, da geht nichts. So, Sie haben das Gefühl, hier muss aber endlich was passieren und das haben Sie einerseits persönlich genommen, andererseits, das wird in Ihrem Buch auch ganz deutlich, schüchtert Sie aber auch selbst das, was dann nicht passiert, irgendwie auch noch ein, also sind so hin und her gerissen. War das so in Wien?
Also ich habe mir mit Anfang 20 habe ich mir schwer getan, Gleichgesinnte zu finden. Ich bin durch Wien und ich hatte das Gefühl, die Stadt hat eine Vergangenheit, aber keine Gegenwart, geschweige denn eine Zukunft, vor allem nicht in der Kunst. Also, und dann habe ich begonnen, mich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Und die Kunstgeschichte in Wien war eigentlich zu allen Zeiten radikal und hat wie die Existenzialisten den Impuls, das Spontane gefeiert. Wir hatten einen Hundertwasser, der während dem Unterricht auf der Uni Wien auf einen Tisch geschissen hat. Verzeihen Sie mir die Sprache, aber ich beschreibe nur, was passiert ist. Als Rebellion gegen die Nazi-Generation. Also wir hatten eigentlich immer eine wahnsinnig radikale...
Wird wenig erzählt über Hundertwasser, oder?
Das weiß fast niemand, aber wir hatten eine sehr radikale Kunstwelt. Und in der Zeit, in der ich Anfang 20 war und mich als Künstler identifiziert habe, wahrscheinlich ohne es überhaupt gewesen zu sein.
Aber Sie haben Kunst studiert, Sie haben Sprachkunst
studiert. Dann später habe ich Kunst studiert, aber mit Anfang 20 noch nicht. Und dann lese ich das und beschäftige mich damit und dann vergleiche ich das mit der Gegenwart. Und die Gegenwart war so zahm und so brav und schon unter dem Diktat der Political Correctness erstickt, die ja der Tod jeder Kunst ist. Und das wollte ich nicht. Und das wollte ich ändern. Und ich habe nach und nach Menschen kennengelernt, die so ähnlich wie ich denken. Daraus ist eine ganze Szene entstanden. Und heute haben wir zumindest wieder irgendeine Kunst in der Gegenwart. Wir sind noch lange nicht am Ziel. Und ich glaube, es kann noch ganz viel Land erschlossen werden, künstlerisch und geistig. Aber ja, so war das. So kam es mir vor. Öd. Fahrt und zahnlos.
Bis dann Wanda gekommen ist, die Band, die nach der Wiener Zuhälterin Wanda Kuchwalek Wanda heißt. Und seitdem ist Wien nicht mehr so aussichtslos. Schöne Legende, oder? Wenn man das so sagt.
Gefällt mir, ist so ja. Druckreif.
Ja, und seit Wolfis Mercedes irgendwie mit dem Amore-Schriftzug durch Wien rollt, das gehört ja irgendwie auch noch mit dazu.
Ja.
Der kleine 190er Mercedes, ist er noch intakt? Geht er noch?
Ja, das Auto gibt es noch tatsächlich. Ja. Er hatte ein unglaubliches Angebot, es zu versteigern im Wiener Dorotheum, aber er hat abgelehnt. Ja. Tatsächlich. Wolfi, super.
Es ist tatsächlich selbst in NRW besser gewesen als dort in Wien? So diese Welt, die Sie da beschreiben, das ist ja etwas bei Ihren Großeltern, etwas sehr Heiles, wo sie sich sehr geborgen gefühlt haben, was sie sehr gemocht haben.
Ja.
Und dort jenseits des Gartens von Ihren Großeltern, da wohnt dann die Tante Leni, die Tante Ciccarelli, die also inzwischen eine Gestalt in der Popkultur ist, die traurige Tante mit der Mandoline und den italienischen Liedern.
Ja.
Wie sah die eigentlich aus?
Ich habe unlängst erst wieder Fotos gesehen, also die hatte auch was Flippiges. Die hat eine Zeit ihrer Jugend, glaube ich, auch so ausgesehen, wie man halt in den 60ern so ausgesehen hat, mit Rock und Stiefeln, durchaus hip. Aber sie hatte auch was wahnsinnig Konservatives. Und das hatte dieses ganze familiäre Umfeld in Leverkusen. Das hat mir mit meinem flippigen Geist aber auch sehr gut getan, dieses Konservative. Das habe ich schon genossen, ja.
Dass es da so eine Biederkeit gab und...
Ja, genau. Und man muss sich auch vor Augen führen, also das ist ja auch ein bisschen das Los dieser Nachkriegsgeneration in Deutschland. Also wenn man sich vor Augen führt, dass Figuren wie Jack Kerouac dieselbe Generation sind wie die Großelterngeneration in Deutschland. Wenn man diese Menschen in einen Raum nebeneinander stellen würde, die wären ja beide wie aus einem anderen Jahrhundert. Also Jack Kerouac ist Jazz, Partys, Orgien, Drogen und dann hat man Kaffee und Kuchen und Deutschland wieder aufbauen. Also das ist ja auch ein Wahnsinn eigentlich. Ja. Aber ich habe das sehr genossen, diesen Versuch, idyllisch zu leben in einer Vorstadtsiedlung.
Und vielleicht steckt es ja auch auf irgendeine Art in Ihnen drin, so dieser Teil eben auch, diese deutsche Tradition Ihrer Familie.
Ich glaube, in uns Künstlern im Allgemeinen, wir polarisieren in unserem Wesen immer zwischen Aufbruch und Rückzug, zwischen konservativ und progressiv. Ich glaube, das wechselt sich ständig ab. Aber das macht uns im besten Sinne unpolitisch, weil wir dadurch auch immer beide Haltungen begreifen und Respekt und Achtung vor beiden Haltungen haben. Das ist auch die Rolle in der Gesellschaft, die in meinen Augen Künstler haben müssen. Eine verbindende Position, eine Brücke. Gerade in dieser Zeit, die ja sehr gespalten ist politisch.
Und ich hatte den Gedanken, dass es also dann auch sowas wie eine Disziplinlinie wäre. Und in Ihrem Buch ist voll bei diesem ganzen Erfolg so, ich weiß nicht, wenn es eine deutsche Erzählung wäre, ob man stärker darauf abgehoben hätte, wir haben aber auch hart gearbeitet dafür. So, und das ist etwas, was Sie ja getan haben, aber darüber verlieren Sie ganz wenig ein Wort in dem Buch, dass es auch richtig Arbeit ist, was Sie da machen.
Ja, das stimmt, wenn Sie das so sagen. Tatsächlich beleuchte ich meine Arbeit sehr wenig. Ja, und das stimmt auch. Ich hab sicher phasenweise gelebt wie der letzte Mensch, aber ich habe immer sehr hart gearbeitet. Ja. Vielleicht ist das aber auch der deutsche Anteil in mir.
Und sind pünktlich dann wieder im Studio auf der Matte gestanden,
obwohl immer pünktlich,
sie also krasse Karte hatten und so, genau. Ja. Aber Tante Ceccarelli, da waren wir ja noch. Also wie ein altes Ehepaar konnten wir schweigend nebeneinander sitzen und dem Regen vor dem Fenster zusehen, so beschreiben Sie Ihr Verhältnis zu der Tante Ceccarelli in Leverkusen. Wo sind die Mandolinen von Tante Ceccarelli jetzt eigentlich?
Die hat meine Mutter, ja. Also auf denen habe ich Gitarre spielen gelernt.
Und würden Sie das, es ist im Buch beschrieben, aber würden Sie das vielleicht nochmal erzählen, wie Bologna über die Tante Ceccarelli in 5 Minuten fertig war, wie sich das rausgestellt hat bei einer Party, dass irgendwie bei der Party alle stellten plötzlich fest, dass sie mal eine Episode mit einer Cousine, zumindest in ihren Tagträumen oder mit einem Cousin hatten. Ja. Und dann bei Ihnen der Moment war, aber jetzt, ich will es ja nicht erzählen. Also wenn Sie es nochmal kurz erzählen würden, ausmalen, die Legende um diesen Song.
Ja, es wirft sicher auch ein bisschen ein Licht auf meine Arbeit oder meine Denkweise als Musiker und Texter. Also es war eine Party bei unserem Gitarristen und eben alle haben begonnen darüber zu reden, dass sie mal an irgendeinem Punkt im Leben ihre Cousins oder Cousinen begehrt haben. Und da hat es bei mir Klick gemacht, weil ich immer auf der Suche bin nach Themen, die Menschen verbinden. So wie reich oder Freud oder jung, also im psychologischen Sinne etwas, das uns verbindet und nicht trennt. Und da kam mir das genau recht. Also alle in dem Raum haben dieselbe Erfahrung in ihrer frühen Kindheit gemacht und dann war mir klar, das ist ein Text. Ja, ich habe irgendwie ins Schwarze getroffen, offensichtlich.
Und dann schreiben Sie, es war in 5 Minuten fertig und wo haben Sie den geschrieben? Ja.
Ich bin einfach nur in seiner Wohnung den Flur runter, in sein Schlafzimmer, habe mich aufs Bett gesetzt und in 5 Minuten war der Song fertig. Ja.
Das ist einer der Songs, die nicht auf dem Klo geschrieben wurden.
Genau, tatsächlich einer der wenigen. Ja.
Und Sie haben also eine deutsche Familie, Sie haben italienische Wurzeln. Das sind beides, eigentlich hatte ich so das Gefühl, das sind beides so ein bisschen Sehnsuchtsfamilien auf eine Art. Und dann sind Sie aber Wiener. Und zwar so richtig Wiener und Sie sind in Wien zu Hause und das Wienerische ist auch Ihre Sprache.
Ja. Ja, also meine italienischen Verwandten und meine Deutschen, die waren beide eigentlich so vom Arbeitspathos oder haben im Arbeitspathos ihre Biografien gelebt. Und der Wien-Teil meiner Familie, da hatte ich mehr das Gefühl, die vermitteln das Hedonistische. Also meine italienischen Vorfahren waren Migranten, die mussten sich mit sehr harter Arbeit ein Leben aufbauen. Meine Großeltern waren Teil dieser deutschen Generation, die Deutschland wieder aufgebaut haben. Und der Wien-Teil war zumindest in meiner Vorstellung eher so der, dem Wein, dem Gesang zugewandte Teil.
Wie war das bei Ihnen zu Hause mit der Sprache? Also in Deutschland ist es ja so, wenn man mit akademischen Eltern groß wird und einen Dialekt spricht, dann gibt es ja so ein darauf achten irgendwie, dass man irgendwie Hochdeutsch spricht und so. Wie ist es bei Ihnen zu Hause gewesen?
Also Sprache war bei mir immer etwas sich ständig wandelndes, unberechenbar. Also mein Vater hat zum Beispiel mit Arbeitskollegen oder mit Kellnern oder mit Arbeitern immer im Wiener Dialekt gesprochen und mit mir Hochdeutsch. Meine Mutter hat zum Teil Italienisch gesprochen und dann wieder Deutsch oder auch ihre Version von Wienerisch. Und so bin ich eigentlich mit verschiedenen Sprachen und Dialekten aufgewachsen und hatte in meiner frühen Jugend das Gefühl, überhaupt keine wirkliche deutsche Sprache zu sprechen. Also in der Schule galt ich als Deutscher. In Deutschland war ich der Wiener. Also ich hatte eine ganz zerfahrene Identität in meiner Sprache und bin mir bis heute nicht sicher, was ich eigentlich spreche. Ist das jetzt wienerisch? Ist das nicht wienerisch? Ist das deutsch?
Das heißt, Sie haben für Wander auch eine Art von Sprache erfunden dann aus diesen Einflüssen?
Ja, ich habe mir das irgendwie erarbeitet oder mich auch sehr lange damit beschäftigt, wie muss man Deutsch überhaupt einsetzen in einem Text? Also welche Silben eignen sich überhaupt, gesungen zu werden? Welche Worte?
Aber ganz kurz, weil wir noch bei Ihren Eltern waren. Ihr Vater war Journalist, Ihre Mutter war, habe ich es richtig gemerkt,
Musiktherapeutin, ja, genau.
Und was würden Sie denken, wenn Sie sich damit auseinandergesetzt haben, wie beeinflusst die Sprache, die man spricht, das, was man sagen kann?
Ich glaube, die Sprache, die man spricht, ist alles. Ja, das ist die Identität. Also das ist fundamental. Und eine Zerrissenheit in der Sprache kann problematisch sein. Aber sie zwingt einen auch dazu, sich mit Sprache überhaupt erst auseinanderzusetzen. Und es ist kein Zufall, dass die meisten der bedeutenden Autoren und Autorinnen in Österreich Migrationshintergrund haben. Denn nur so muss man sich überhaupt mit Sprache auseinandersetzen.
Ja. Die Zerrissenheit in der Sprache, also dass sie einfach... Würde Wander auf Hochdeutsch funktionieren?
Ich glaube nicht. Ich glaube aber auch, dass Musik auf Hochdeutsch grundsätzlich nicht funktioniert.
Es gibt vielleicht ein paar Beispiele.
Also Nina Truber zum Beispiel hat ja eigentlich auch eine Art von Fantasiesprache.
Ja.
Also wie sie Worte betont, ist nicht Hochdeutsch, sondern eigentlich kommt eher so von der Straße oder wie Migranten sprechen, mit so einem Slang.
Okay, hat man auch ganz stark im Rap jetzt oder so, dass es sehr nach Straße klingt. Und so gibt es aber auch andere Beispiele. Und Sie selber loben ja ausdrücklich Annette Louisanne, die Bologna wirklich auf Hochdeutsch singt.
Ja, wunderschön. Wobei da ist es mehr der Sound, der mich hingezogen hat. Weniger jetzt wirklich die Betonung der Worte.
Und in Ihrem Song... Traurig, schöne Kindheit in 0043, also die Vorwahl 0043, da gibt es die Zeile. Und unsere Augen waren offen, teilnahmslos, offen, einsam und fern. Und nun kann man ja einen Dichter nicht danach fragen, nach einem einzelnen Wort fragen. Oder man ist, dass sie eine Zeile erklären soll. Und so weiß ich jetzt nicht so richtig, wie ich sie danach fragen soll. Und würde gern, aber traue mich nicht.
Ich hätte was zu sagen, weil der Song war für mich schon der hat einen Schatten vorausgeworfen. Überhaupt das ganze Album. Also das ist von dem Album Niente, unser drittes Album. Und da habe ich schon beim Schreiben gemerkt, dass mich das Format Songtext einengt und dass ich eigentlich darüber hinaus will. Deswegen, das merkt man schon in der Zeile, es ist eine Kette an Adjektiven, angelehnt eigentlich an Allen Ginsbergs Gedicht Howl. Mhm. Das beginnt mit, ich sah die größten Geister meiner Generation hysterisch, einsam, nackt. Diese Dreierketten, habe ich in 0043 angewandt.
Nur das teilnahmslos, darauf ist Ginsberg nicht gekommen.
Genau, teilnahmslos. Ja, ich glaube, aber so ein schönes Wort gibt es im Englischen gar nicht, zu seiner Ehre. Aber er hat ganz viele andere tolle Worte geschrieben.
Ja, aber das steht so quer dazwischen. Ja, das teilnahmslos guckende Kind.
Ja, das ist das Schöne an diesen Adjektivketten.
Ja.
Dass man den Raum hat, für Verwirrung zu sorgen oder eine Kette zu schaffen, die eine überrascht.
Widersprüchlichkeit, Sehgewohnheiten, Hörgewohnheiten.
Genau, ja.
Und dann sind die Songs sind das eine und die Geschichten dahinter, wie sie entstehen, sind das andere. Und nun haben Sie ein ganzes Buch mit Geschichten geschrieben. Haben Sie eine Theorie dazu, zu diesem Unterschied zwischen Geschichten und Songs?
Ich kann nur sagen, in meiner Lebenserfahrung ist ein Songtext zu schreiben, ist furchtbare Arbeit, weil man so viel mit so wenigen Worten sagen muss und es ist nicht befriedigend. Also große Freude habe ich nicht beim Songtexten. Es ist was anderes, die Musik zu schreiben. Das macht mir ganz großen Spaß. Aber Songtexte zu schreiben ist der schrecklichste Teil meiner Arbeit und das prosaische, literarische Schreiben empfinde ich als unglaubliche Befreiung, weil es immer vorwärts geht. Ja.
Und weil es vielleicht auch im Prosaischen eben nicht in dieser Verdichtung darum geht, so etwas zu schreiben, was was bedeutet und gleichzeitig auch nichts bedeutet. So dieses, also diese wirklich diese Dichte der Widersprüchlichkeit in der Zeile und dann noch auf eine Melodie hinzubekommen, dass es dann, wie ich anfangs sagte, dass es wirklich knallt.
Ja, ja, ein Songtext ist konstruiert. Er lebt von Synchronizität. Eine Silbe muss dort stehen, wo ein Kontrapunkt in der Musik ist. Also es ist ein Gefängnis einfach. Ja. Und es wird ja der tatsächlichen Erfahrung des Lebens nicht gerecht, weil es gibt keine Zeit. Es gibt buchstäblich keine Zeit, weder beim Arbeiten noch beim Hören. Ein Song dauert zwischen 3 und 7 Minuten und das war's. Und damit kann man das wirkliche Leben nicht abbilden. Das geht nur über Prosa, weil es Zeit gibt. Ja. Und Figuren, also Menschen, davon lebt die Kunst. Man kann nicht Menschen porträtieren in 8 Zeilen. Also der Künstler ja, ist noch ist, nicht geboren. Ja,
ich meine, das ist das Problem von ganz vieler Dichtung, dass die ja im Unterschied zum Narrativen eben den Zeitstrahl außer Kraft setzt.
Ja, ne? Außer das japanische Haiku. Die schaffen das in 3 Zeilen, aber das muss man ein Leben lang studieren. Ja.
Im Gespräch mit Wandersänger Marco Wander in München, nicht in Wien, nicht in Leopoldi, leider in dem Wiener Beisel, wo Sie anfangs viele Interviews gegeben haben, immer leicht angetrunken, schreiben Sie im Buch. Und wenn man das im Hörbuch hört, ich habe es über weite Strecken im Hörbuch gehört, dann sagen Sie dieses leicht angetrunken auch so mit einem Unterton.
Das kann sein. Vielleicht mit einer gewissen Verachtung, rückblickend. Ich werfe mir meinen Alkoholkonsum insbesondere in den Jahren 2009 bis 2023 mittlerweile sehr streng vor. Ja. Das war kein gutes Leben mehr. Also das war nicht mehr Hedonismus. Das war Vernichtung. Eigentlich. Ja. Und ich glaube auch, dass mir mein Alkoholkonsum in dieser Zeit hat mir ganz viele Werke unwiederbringlich zerstört. Ich denke, dass ich weitaus Größeres hätte schreiben können in der Zeit. Tatsächlich. Ja. Blöd gelaufen.
Sie haben eben das Wort Verachtung, haben Sie dazu gesagt.
Ja, das musste ich erst heilen. Also diesen Prozess, mir selber wieder zu vertrauen und auch Achtung vor mir selber als Mensch zu haben, das war ein Weg. Und das ist mir letzten Endes vielleicht auch erst über das Schreiben dieses Buchs gelungen. Ja, ich habe mich gesehen, wie ich war und habe mich das erste Mal nicht mehr dafür geschämt oder verurteilt. Das, glaube ich, auch ist Liebe, den anderen akzeptieren, wie er ist und nicht, wie man ihn sich wünscht.
Ja. Und wenn der andere man selbst ist auch.
Ja. Genau, auch wenn man der andere ist. Ja. Das Leben besteht aus Beziehungen und die zu einem selbst ist wahrscheinlich die wichtigste. Letzten Endes. Und die hätte ich fast verspielt. Das war knapp, tatsächlich. Ja.
Vorneweg haben Sie, also bevor das richtig losging mit dem Erfolg, da mussten Sie Manu versprechen, Manuel Poppe, mit dem Sie Wanda gegründet haben, mussten Sie ihm versprechen, sich nicht umzubringen, wenn Sie Erfolg haben. Haben Sie daran dann nochmal gedacht, dass es richtig groß wurde?
Ja, habe ich. Um ehrlich zu sein, mir ging es in der Zeit viel schlechter, als das überhaupt im Buch steht. Eigentlich hat mein Lebensplan beim zweiten Album schon geendet. Also eigentlich habe ich ihn angelogen. Eigentlich war der Plan, nicht mehr zu leben in der Zeit. Tatsächlich. Ja. Aber der Erfolg hatte, egal wie ambivalent das im Buch dargestellt ist, auf mich eine heilsame Wirkung. Weil er mir einen Platz in der Welt und in der Gesellschaft geschenkt hat. Und das hat mein Leben komplett umgedreht. Aber
ja. Ja, es gab diese Zeit, wo Sie als von krassen Selbstzweifeln befallen, als niemand, unbekannt, niemand wollte von Ihnen was wissen. Also dieses Jahr in Berlin klingt auch so, als wäre es also völlig daneben gewesen. So durch die Gegend gestreunt, so voller Zweifel und Scham. Und da muss ich jetzt denken, weil da haben Sie das, beschreiben Sie, da haben Sie sich vorgestellt in Ihren Tagträumen und offenbar auch über eine ganze Strecke, wie es denn wäre, irgendwann Interviews zu geben, ja, so berühmt zu sein.
Vor allem bin ich nach Moabit, weil ich mir dachte, es ist ein Arbeiterbezirk, da sind vielleicht alle so kaputt wie ich und ich falle nicht auf, aber selbst die Menschen dort hatten viel mehr im Leben vorzuweisen als ich. Es ging total nach hinten los. Ich werde nie vergessen, ich habe dort mal in der Nacht bei der Turmstraße betrunken, da waren eine türkische Gang und ich habe einen davon angerempelt und es ist nichts passiert. Und dann bin ich wieder zurück und habe den direkt angesprochen, warum er mir nicht in die Fresse haut. Und dann hat er gelacht und mir erklärt, weißt du Junge, das war alles früher. Was wir jetzt wollen, ich will Zahnarzt werden. Ich will ein gutes Leben.
Der hat sie eigentlich auch daran erinnert.
Ja, dass man das schon ist, was dass vorweisen sie, muss.
Sie, ja, genau. Und irgendwie auch noch ein bisschen mehr als einen Plan brauchen.
Genau.
Den sie oder einen anderen als den, der da irgendwo so vage in ihrem Kopf war. Und ich habe das aber eben mit den Interviews gesagt. Also klar, weil wir jetzt hier im Interview sitzen, aber weil sie das auch beschreiben, dass dann der Erfolg kam, dass dieses dauernd angeguckt werden, dieses dauernd sprechen müssen, dieses dauernd bewertet werden, dass es etwas ist, wo sie misstrauisch geworden sind, wo sie sich zurückgezogen haben, wo tatsächlich auch Freunde auf der Strecke geblieben sind.
Ja, das war schwierig. Ja. Also bis heute. Dieses Berühmtsein ist nicht erstrebenswert. Das war ja auch nicht das Ziel. Also als wir diese Band gegründet haben, wollten wir nicht berühmt werden, sondern wir wollten, dass was passiert, wir wollten was
verändern. Das ist ja nochmal ein wesentlicher Unterschied zwischen Erfolg, also wenn die Band erfolgreich ist, versprich mir, dass du dich nicht umbrichst, wenn die Band erfolgreich wird, dann ist Erfolg nicht berühmt, sondern...
Ja, genau, es schaffen halt sozusagen als Band, ja. Aber wir wurden ja wirklich wahnsinnig berühmt, also berühmt, wie man sich in Österreich 20, 30 Jahre davor gar nicht vorstellen konnte, dass etwas noch werden kann. Also das Thema Berühmtsein war mit Falco eigentlich erledigt. Nach Falco war klar, niemand kann mehr so berühmt werden. Aber wir und ich glaube auch die Band Bilderbuch haben das dann geschafft. Und das war eine Lawine. Also das war unvorstellbar eigentlich.
Jetzt erwähnen Sie Bilderbuch und das ist ja... Das schreiben Sie auch im Buch, so dass es also sowas wie so eine Doppelformulierung war, phasenweise Wanderbilderbuch. Und es scheint aber durch, dass, also da wird ja Ihnen auch so eine Rivalität angedichtet. Und bei Ihnen ist aber, so habe ich es jetzt verstanden, ist eigentlich völlig klar von beiden Seiten, dass es...
Ich glaube, dass es die Rivalität schon noch gibt, aber sie ist nicht mehr so todernst gemeint wie vor 10 Jahren. Also ich glaube, damals wären wir uns da mal unbeaufsichtigt begegnet in einer Seitenstraße. Ich glaube, wir hätten uns gegenseitig zerfetzt. Ich glaube, wir haben uns aus ganzem Herzen gehasst. Wanda hat Bilderbuch gehasst und Bilderbuch Wanda, weil weil wir letzten Endes um den einzigen Platz an der Sonne gekämpft haben, den diese Industrie überhaupt verteilt hat in dieser Zeit. Aber mittlerweile ist das vorbei. Und ich glaube, dass es eine wichtige Rivalität ist, auch heute noch, so wie Messi und Ronaldo sich messen, um sich zu verbessern. Und das ist positiv, das ist gut. Okay. Mittlerweile ist es gut. Aber ich glaube, es war sehr ernst.
Dann bin ich einmal, das ist dann wahrscheinlich das Fan-Ding. Dann bin ich sozusagen musikalisch polyamorös in meinem Herzen, weil ich gar nicht verstanden habe, was ist das Problem. Sind einfach beide großartig. So, ja, so. Aber das ist nicht so wichtig. Der wichtigere Punkt ist, dass sie sagen, wir hätten uns zerfetzt. Das klingt jetzt so, wenn wir uns jetzt hier so wohltemperiert unterhalten, wie eine irgendwie, ein bisschen übertrieben Metapher. Aber diese Seite gehört ja einfach zu ihrem Bandleben einige Jahre wirklich mit dazu, dass sie wirklich böse Jungs waren auch.
Also ja, nie gegen Menschen, tatsächlich nicht.
Also es gibt diese Szenen mit Schlägereien.
Ja, da wurden wir immer verprügelt, aber wir haben nie jemanden geschlagen, sondern wir waren immer die Verprügelten, die dann das Feld geräumt haben. Aber wir haben uns im Underground bewegt und der Underground damals war sehr rau und Wien war rau. Also Wien war schon ein gewisses Pflaster, würde ich mal sagen, eine Zeit lang.
Und dann gibt es das Thema mit der Wut da drin, dass sie also wirklich dieses, Peter Fox hat mal gesagt, an irgendeiner Stelle im Konzert, wo es irgendwie darum ging, mit dem Publikum zu interagieren, hat er gesagt, hier ist doch ein Ding, dass die alte Rock'n'Roll-Scheiße immer wieder funktioniert. So. Und sie haben aber so die älteste von dem, was es da gibt, gemacht, nämlich Hotelzimmer zerlegt.
Ja. Ah, das Spaß gemacht. Würde ich nie wieder tun.
Das war so. Aber ich habe jetzt so eben ihr Gesicht gesehen. Ich habe ihr Gesicht gesehen und dieses Ja sah für mich so aus, als wären sie jetzt wieder total bei der Ernsthaftigkeit von wegen, oh Gott, damals mit dem Alkohol, das war so schrecklich. Und kommen sie von wegen, hat das Spaß gemacht.
Das wäre heuchlerisch. Ja. Also nein, das hat schon Spaß gemacht auch. Hat auch was Therapeutisches gehabt. Also meine eigene Therapeutin hat mir mal empfohlen, in den Wald zu gehen und Dinge zu zerstören. Ich glaube, das ist sogar etwas, das relativ geläufig ist als Ratschlag in Therapien.
Verhaltenstherapie haben sie da gemacht.
Genau, Verhaltenstherapie. Ja. Und damals habe ich quasi intuitiv verhaltenstherapeutisch gearbeitet. So kann man das auch sehen.
Ja, weil sie sagen ja richtig so, also die Wut, sagen sie, die sie auch auf der Bühne hatten, ich bin gar nicht sicher, ob ich das verstehe, so die Triggerpunkte in ihren Texten schreiben sie, die Wut, die in ihnen steckt und die Wut, die im Publikum steckt, diese Wut haben sie gedacht, auf die muss ich aufpassen, die muss ich zähmen, diese Wut. Und
ja, oder sie austreiben, also sie verkörpern, sodass ich sie dem Publikum abnehme. Das ist ein bisschen wie im Heavy Metal. Mhm. Auf ein Heavy Metal Konzert gehe ich, damit die auf der Bühne wütend sind für mich, damit ich das vielleicht jetzt nicht sein muss.
Mhm. Ja. Oder im Punk nehme ich es mit in Pogo noch.
Genau, ja. Da gibt es ja wildeste Ausprägungen. Im Hardcore prügeln sich die Leute ja wirklich vor der Bühne. Ist ja Wahnsinn. Ich bin da mal reingeraten. Zum Glück bin ich wieder raus, aber das war mir auch zu hoch.
Und das haben Sie ja mit dem Alkohol, das haben Sie schon angedeutet, aber ich glaube, es ging ja in einer Phase dann gar nicht nur mehr um den Alkohol, sondern es gab so eine Stelle in der Band, als dann auch ihr Keyboarder, der Christian Hummer, gestorben ist in dieser Zeit. Sie nennen es so, dann kam das, was Sie so den unangenehmen Arztbesuch bei der Realität genannt haben. Das ist etwas, was Sie im Buch dann letztlich ziemlich kurz machen. Und ich habe das dann so gelesen, dass Sie darüber vielleicht auch nicht viel sagen wollen, aber fragen kann ich ja mal, Arztbesuch bei der Realität.
Naja, in gewisser Weise mussten wir, also wir haben Teile unserer Jugend mit diesem Erfolg auch verloren. Also insofern, als dass wir viel zu lange gar nicht erwachsen werden mussten, weil ein Leben auf Tour ist relativ verantwortungslos. Ja, man muss funktionieren und den zahlenden Gästen das bieten, was sie wollen. Aber rundherum gibt es keine Verantwortung mehr. Also mir ist irgendwann aufgefallen, wenn ich ein Handtuch fallen lasse, wird es jemand aufheben und mir geben. Also das ist eine bizarre Situation. Und wir mussten ganz viel nachholen. Also alles, was wir nicht reifen konnten, alles, was wir uns nicht als Menschen weiterentwickeln konnten, alles, was wir auf Tour verloren haben, mussten wir dann nachholen. Ja. Hm. Also in Hochgeschwindigkeit die Persönlichkeit weiterentwickeln. Das war der Realitätsbesuch. Realitätsbesuch, ja. Anderes Wort dafür, aber gut,
ja. Ja, klingt nicht ganz so intim wie Arztbesuch bei der Realität. Ja. Das ist interessant, dass Sie das sagen, weil ich habe nämlich beim Lesen des Buches auch gedacht, sag mal, weil Sie haben so beschrieben, so dass es also diese endlosen Witzeleien, so dieses endlose Miteinander Spaß haben, sich eigentlich dauernd im Rausch begegnen und entweder im Alkohol oder auch einfach in diesem wahnsinnigen Rausch auf der Bühne, in der Kunst, das ist ein ständiges Leben in der Sensation.
Ja.
Und ich dachte auch, wann die sind ja gar nicht erwachsen.
Ja.
Und jetzt
weil das nicht natürlich ist.
Ja, also jetzt haben sie es einfach nochmal ausgemalt.
Das rauschhafte Ritual an sich ist hunderttausende Jahre alt. Aber wir haben dieses Ritual über Jahre jeden Tag vollzogen und dann, das geht nicht. Also das, so kann man nicht leben. Ja. Manche leben weiter so, aber die sterben, weil am Ende wartet der Tod, wenn man so lebt. Und das wurde mir irgendwann klar.
Außerdem ist ja auch interessant, erwachsen zu werden.
Ja, ist die Frage, was heißt überhaupt erwachsen werden? Wird man überhaupt erwachsen?
Ja. Naja, es gibt so dieses Klischee, so von wegen Kindheit in die Tasche gesteckt und Kindheit irgendwie als idealer Ort, aber als erwachsen werden finde ich zum Beispiel, dass man einfach das, was Sie über die Kunst gesagt haben, dass man eben tatsächlich sich auch in Widersprüchlichkeiten bewegen kann, aufgehoben fühlen kann, dass man...
Das spricht für eine gewisse Intelligenz. Ich weiß nicht, ob jeder Erwachsene das kann. Ambivalenz aushalten ist etwas, gegen das sich diese Gesellschaft vor allem jetzt gerade wehrt. Ja, wir lassen ja nicht die Gleichzeitigkeit von gegensätzlichen Denkweisen, Ideologien, Handlungen, Gefühlen, wir lassen das ja nicht zu. Also insofern sind wir gar nicht erwachsen.
Nicht mal die Erwachsenen.
Nicht mal die Erwachsenen.
Und dann schließlich haben Sie wieder ein Album gehabt, fertig gehabt für die Welt mit dem Song, den Sie im Neujahr 2023 geschrieben haben. Dieses Lied, wo Sie schreiben, dass da schon lange unterwegs war bei niemand anders. Und dafür mussten Sie dann auch gar nicht ins Bad. Das haben Sie am Klavier geschrieben.
Keyboard. Weniger romantisch.
Ich habe gedacht, irgendwie, ich hätte gelesen, einen Deckel aufgemacht.
Aber genau, ich habe ein Keyboard, das einen Deckel hat tatsächlich.
Okay, da war ich auf der falschen Fährte. Aber ich wollte nur noch mal kurz darauf hinaus, dass dieser Song für Sie so ein zentraler war. Also einer, den Sie zwischen den ganzen anderen als einen besonderen ansehen, bei niemand anders.
Der hat mich bewegt, ja. Alles, was ich schreibe, bewegt mich, aber dieser Song besonders. Ja, der kam schon von ganz tief. So tief möchte ich beim Musikschreiben auch vielleicht gar nicht mehr hineinarbeiten. Und vielleicht kann man so einen Song auch nur alle 10 Jahre schreiben oder so. Ja.
Der wird ja immer als ein Abschiedssong verstanden.
Ich glaube, es ist ein Liebeslied eigentlich, ja. In Wahrheit.
Mhm.
Ja. Ob das jetzt romantische Liebe ist oder die Liebe
zu Freunden einfach auch
zu
ganz
Freunden,
stark.
Zu Freunden, zu Eltern, zu Menschen.
Wer will auch sagen, wo da irgendwie die Grenzen sind.
Ja, genau. Ja.
Also das ist ja etwas, worum es in Ihrem Buch ja einfach auch sehr stark geht.
Ja. Freundschaft und
in
Liebe.
In dem Fall, genau. Letzte, aber große Frage. Wie ist es mit dem Singen? Das ist ja, da sind wir eigentlich wieder ein bisschen am Anfang, so diese 150% Wander. Sie sagen, Sie haben das von Ihrem Freund, dem Wiener Musiker und Maler Felix Jänner gelernt. Schreiben Sie das mit dem Singen, das Öffnen der Stimme und das Öffnen der Seele. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ich hätte angenommen, dass Sie genau das von Anfang an konnten.
Also als ich begonnen habe zu singen, was sehr spät war, ich habe gesungen das erste Mal so richtig, dass ich auch in einem Proberaum stand mit irgend so einer Hobbyband, da war ich schon 18 oder 19, also ziemlich spät. Und ich konnte das eigentlich irgendwie gar nicht. Und für mich war das auch so etwas, das man lernen muss oder das irgendwelche bestimmten Regeln hat oder die Stimme ist mein Instrument, ich muss aufpassen. Und dann habe ich diesen Autodidakten Felix kennengelernt, der das nie gelernt hat, aber es einfach getan hat. Und das hat mich verändert. Und er war der beste Sänger von allen.
Und ich habe aber gedacht, dass ihre Stimme nach offener Seele klingt. Also und auch so, ja, zu, das ist ja etwas, worüber sie auch nachdenken, zu so viel Projektion einlädt. Also so viel sozusagen, als würde sie ihnen gar nicht ganz gehören, sondern als würde sie irgendwie auch den Leuten gehören, denen die was sagt. Die diese Stimme so tief bewegt. So, dass das etwas war, dass das ihnen einfach geschenkt ist. Jetzt sagen sie, oh nee, das habe ich mir total erarbeitet, bis ich diesen Sound habe.
Naja, was heißt erarbeitet? Also anders erarbeitet. Nicht technisch, sondern Felix war irgendwie so ein bisschen wie eine Jukebox, den konnte man ein- und ausschalten. Es waren immer alle betrunken und irgendwer hat gesagt, ach, sing doch was. Dann hat er gespielt und begnadet gesungen. Und da habe ich gemerkt, dass er einen sehr intuitiven Zugang hatte. Also das nicht mehr auf eine Performance reduziert hat, sondern es war in Felix etwas, das ständig abgelaufen ist, wie Jazz. Und auch von der Unwiederbringlichkeit gelebt hat. Felix hat nichts hinterlassen. Es gibt kaum eine Aufnahme.
Genau, er lebt ja auch nicht mehr.
Und lebt selber ja auch nicht mehr. Aber das habe ich gelernt von Felix, ja, dass es ständig sein muss und nicht nur in einem performativen Moment. Und in der Zeit damals bin ich durch die Stadt singend oder in der U-Bahn. Ich habe versucht, das immer ablaufen zu lassen und die Hemmung zu verlieren, weil der größte Feind für Singen ist Hemmung und Angst. Ja, und Felix hatte keine Angst. Wie er dazu kam, weiß ich nicht, aber...
Keine Angst.
Keine Angst. Sang schon Hansi Lang. Toller Wiener Musiker.
Dankeschön, Marco Wander, für diese Stunde hier in München.
Danke Ihnen auch.
Sein Buch, das es uns überhaupt gegeben hat, ist im Schollnei Verlag erschienen. Ich bin Carsten Tesch und dieses Gespräch mit Marco Wander gibt es online in der ARD Audiothek.
Vielen Dank.
Noch mehr Gespräche gibt's in der ARD Audiothek. Jetzt kostenlos im App Store.